Meine Damen und Herren, die folgenden Ausführungen zur Rolle der Kontingenz in Religionsphilosophie beziehen sich auf ein Buchprojekt, in dem es darum geht, begriffliche Klärungen zu bekräftigen, die gerade die These von der Verträglichkeit von Naturwissenschaften und religiöse Phänomenbereiche betrifft. Ich muss noch dazu sagen, dass ich darüber bereits zwei Bücher in UTB-Reihe veröffentlicht habe vor einigen Jahren und dass sich aber sehr viel geändert hat, versuche ich jetzt in einer Neufassung das ganze Problem neu anzupacken. Also das Problem der Kontingenz in Religionsphilosophie. Und ich bin in der Überzeugung, dass der Begriff der Kontingenz zweckmäßig herangezogen werden kann, gerade zur Lösung vieler Probleme. Und ich bin mir auch im Klaren, dass der Kontingenzbegriff sehr häufig verwendet wird. Und ich muss mich deshalb von dem abgrenzen. Das mache ich natürlich dann in diesem Buch. Mir geht es darum, dass ich eine Andeutung gebe, wie man diesen Begriff präzisieren könnte und auch eine genauere Analyse dann in Bezug auf diese Frage anknüpfen kann. Nun, in erster Näherung handelt es sich um Sachverhalte, die Fragen aufwerfen, warum wir gerade in dieser Welt mit unseren Unsicherheiten, Zufällen und Grenzsituationen leben müssen. Nach Spemann versucht man in jeder Religion auf irgendeine Weise mit dem So- und Nicht-Anderssein dessen, was geschieht, ins Reine zu kommen. Das ist ein Zitat. Diese gedachte und erhoffte Möglichkeit eines auch Andersseinkönnens wird in der Kontingenz begrifflich erfasst. Und ich versuche dann eben zu zeigen, mithilfe dieses Begriffs einerseits die Grenzen der Vernunft genauer zu bestimmen und andererseits lässt sich dann auch das religiöse Sprechen von dem ganz anderen präzisieren und auch vor allem rechtfertigen. Man kann ja vermuten, dass schon die ältesten Religionen solchen Unsicherheiten größte Aufmerksamkeit geschenkt haben. Dieses Urerlebnis des Bewusstseins eines Sinndefizits wiederholt sich ja gewissermaßen ontogenetisch in jedem einzelnen heranwachsenden Menschen. Und trotz des Siegeszugs der Wissenschaften und trotz eines Einrichtens in einer objektiven, funktionierenden Welt bricht ihm doch immer wieder ein existenzielles Interesse durch, das dann gerade wesentlich von solchen Kontingenzerfahrungen geprägt ist und vieles, was uns als selbstverständlich erscheint, in Frage stellt. Nun, ich gehe aus von einem Kontingenzbegriff, den man bei Aristoteles ableiten kann. Einzelheiten will ich da jetzt nicht erwähnen. Bloß zur Erinnerung und zur Festlegung. Ich verstehe unter Kontingenz Folgendes. Ein Sachverhalt oder auch ein Ereignis oder Aussagen sind genau dann kontingent, wenn sie möglich und zugleich nicht notwendig sind. Also möglich und nicht notwendig. Ich werde aber im Folgenden vorwiegend solche Kontingenzen betrachten, die mit einem existenziellen, personalen Interesse verbunden sind und definiere dann daraufhin eine religionsphilosophische Kontingenz. Und die unterscheide ich eben ganz streng von anderen Verwendungsweisen in Theologie, Soziologie oder auch vor allem in der Hermeneutik. Nun zu dieser eigentlichen Definition. Eine persönliche Überzeugung ist genau dann religionsphilosophisch Kontingenz. Also wohlgemerkt eine persönliche Überzeugung, nicht die Aussage, sondern die Überzeugung ist dann religionsphilosophisch kontingent, wenn der in der Überzeugung angesprochene Sachverhalt als kontingent eingeschätzt und zugleich von einem existenziellen Interesse begleitet wird. Dann weiter, wenn jeder Sachverhalt ontologisch nicht notwendig ist. Ich komme gleich noch darauf zu sprechen, was das ist. Und dann schließlich, wenn der Sachverhalt allen Versuchen widersteht, durch menschliche Handlungen diese Nichtnotwendigkeit zu beseitigen. Das, was Lippe absolute Kontingenz nennt. Nun hierzu eine Erläuterung zu diesem zweiten Punkt mit dem ontologisch nicht notwendig. Also das Wichtigste ist ja dieses existenzielle Interesse, dann diese nicht logische, ontologische Nichtnotwendigkeit und dann diese Absolutheit. Wie Sie sehen, hängt also der Kontingenzbegriff wesentlich von der Interpretation der Notwendigkeit zusammen. Ich beschränke mich aber immer nur auf zwei Notwendigkeiten, nämlich auf die naturwissenschaftliche oder naturgesetzliche und auf die ontologische Notwendigkeit. Die naturgesetzliche Notwendigkeit einer Aussage liegt dann vor, wenn die Negation den Naturgesetzen widerspricht. Also wenn Sie etwa den Satz, die Aussage haben, die Lichtgeschwindigkeit ist 300.000 Kilometer pro Sekunde, dann ist es naturgesetzlich notwendig. Genau wie ein Satz, der das Fallgesetz formuliert. Und daher vollzieht dann eben eine Person, die im Verhalten eines fallenden Steins ein ihr unverständliches physikalisches Verhältnis, Sachverhalt vorfindet und ihn nicht einzuordnen weiß. Das heißt also zunächst subjektiv diesen Sachverhalt als kontingent betrachtet. Eine solche Person vollzieht dann eine naturwissenschaftliche Kontingenzbewältigung, sobald es ihr gelingt, den Sachverhalt durch die Naturgesetze zu erklären. Denn der vorgeblich kontingente Sachverhalt wird nun als notwendig, genauer eben als naturgesetzlich notwendig erkannt. Nun weiß man ja natürlich seit der Diskussion der anthropischen Prinzipien, und vorher wurde ja auch schon auf die Parallelwelten hingewiesen, dass aufgrund einer erstaunlichen Feinabstimmung die Naturkonstanten so sind, wie wir sie vorfinden. Es muss also weitere ontologische Bedingungen geben, die in den Naturgesetzen nicht formuliert sind und als ontologische Notwendigkeiten dafür sorgen, dass die Konstanten gerade so sind, wie wir sie vorfinden. Man beruft sich dann also auf jene zusätzliche Bedingungen und vollzieht man damit eine sogenannte ontologische Kontingenzbewältigung. Das entspricht also der naturwissenschaftlichen Kontingenzbewältigung, auf die ich noch zu sprechen komme. Und wenn man es genau nimmt, ist das nichts anderes als eine Berufung auf das Prinzip des zureichenden Grundes von Leibniz. Also wenn in der folgenden Definition aufgetaucht ist, ontologisch nicht notwendig Aussage, dann heißt es, dass für das urteilende Subjekt kein hinreichender Grund vorliegt für den zugeordneten Sachverhalt, also auch keine ontologische Kontingenzbewältigung erfolgt ist. Ich habe hiermit eine erste Form des Verhaltens zur Kontingenz auch schon angedeutet, im Begriff der Kontingenzbewältigung. Und neben dieser Kontingenzbewältigung, die ja Kontingenzen beseitigt, etwa wenn ich ein naturwissenschaftliches Ergebnis feststelle, und außerdem den existenziellen Bezug, der mir ja so wichtig ist in der Definition der religionsphilosophischen Definition, Festlegung der Kontingenz, das wird ja beseitigt. Also sowohl der existenzielle Bezug als auch die Kontingenz verschwindet. Und ich behaupte eben, dass es neben dieser Kontingenzbewältigung noch zwei grundsätzlich andere Formen des Verhaltens zur Kontingenzerfahrung existieren, nämlich eine Kontingenzanerkennung und Kontingenzbegegnung. Mein Ansatz geht ja von spezifischen individuellen Kontingenzerfahrungen in historischen, gesellschaftlichen vorgegebenen Situationen aus. Und diese sind so fundamental, dass sie gewissermaßen von jedem Antwort erzwingt. Also dass man fast sagen könnte, der Mensch ist das Wesen, das Kontingenz erfahren kann und auf diese antworten muss. Demnach kann Religion, von der ich ja bisher kaum gesprochen habe, als eine spezifische Möglichkeit betrachtet werden, sich zur religionsphilosophischen Kontingenz zu verhalten. Und eine erste notwendige Bedingung für religiöse Phänomene ist die Kontingenzanerkennung. Denn in der Tat setzt jede religiöse Erfahrung die Anerkennung solcher absoluten und nicht verfügbaren Grenzsituationen ja voraus. Aber diese Anerkennung reicht natürlich nicht aus, um schon das allgemeine religiöse Verhalten zu charakterisieren. Denn Skeptiker, Agnostiker und Atheisten können ebenfalls Kontingenzen anerkennen und die Anerkennung zum Kultus ritualisieren, wie sie das ja etwa an der Jugendweihe in der ehemaligen DDR sehen können. Und religiöse Kultur umfasst eben mehr als solche Negationen. Sie baut stets auf die Überzeugung auf, dass das Jenseits der Grenze kein definitives Nichts, absoluter Dunkelheit gewissermaßen ist, sondern sie versteht diesen Ort als Ort der Begegnung mit einem sich anderen, mit einem sich zeigenden anderen. Das heißt also, der Schritt von der Kontingenzanerkennung, der bei Agnostiker, Atheisten vorliegt, die ja auch ohne weiteres sagen können, ja, man kann nicht alles erklären und man hat auch persönliche Bedürfnisse, diese Anerkennung wird natürlich dann noch weitergetrieben in der Kontingenzbegegnung. Und genau dieser Übergang von der Kontingenzanerkennung zur Kontingenzbegegnung markiert dann auch den Stein des Anstoßes, wo dann wohl der Streit zwischen naturwissenschaftlich denkenden und religiös denkenden Menschen mit beginnt. Denn hier in dieser Begegnung erfolgt die Öffnung der Verhaltensformen, die auch Religion ermöglichen. In ihnen versteht sich der Mensch nicht mehr als ein Akteur einer autonomen Vernunft, sondern als ein passiv Empfangender, Angesprochener und Hörender. Nun, ich meine, dass diese Begrifflichkeiten es ermöglichen, deutliche Abgrenzung von naturalistischen, funktionalistischen und metaphysischen Reduktionen religiöser Phänomene zu ermöglichen. Und das sind ja die meistens in der Religionskritik auftretenden Bereiche und Themen, die es zu präzisieren gilt. Ich kann hier nur ganz kurz drei Andeutungen machen, dass Sie ungefähr sehen, wozu das gut sein soll. Ich muss noch betonen, dass mir die Kontingenzbegegnung am meisten am Herzen liegt, weil das gerade in meinen bisherigen Veröffentlichungen immer missverstanden worden ist. Und wenn Sie dann in theologischen Lexika oder so mich zitiert finden, dann wird immer betont, dass es eine funktionalistische Interpretation ist. Und deswegen betone ich das jetzt nochmal ganz eindringlich, dass diese Kontingenzbegegnung etwas anders ist als atheistisch mögliche Kontingenzanerkennung oder gar Kontingenzbewältigung im Sinn von Lübbe. Also ganz kurz noch drei Andeutungen. Wer heute Religion aufgrund naturwissenschaftlicher Erkenntnisse in Frage stellt, beruft sich oft auf die Selbstorganisation der Natur, die für ihn dann zugleich ein einheitliches wissenschaftliches Weltbild garantiert. Dann sind die Emergenzen alle verschwunden, selbst in diesem Schlagwort. Denken Sie an Hawking, der bis vor kurzem behauptet hat, es sei nur noch eine Frage der Zeit, um rauszubekommen, warum es uns und das Universum gibt und dass den Menschen dann endgültig den Plan Gottes zu entziffern in der Lage seien. Mit solchen endgültigen Kontingenzbewältigungen hat er die Grenze der Wissenschaft überschritten, denn dieser Anspruch unterscheidet sich wesentlich von den üblichen naturgesetzlichen Kontingenzbewältigungen, in denen Wissenschaftler Schritt für Schritt kontingente Phänomene erklären. Und letzteres geschieht dann immer unter der pragmatischen Prämisse, dass das heißt, der im Konsens der Forschungsgemeinschaft zur gegebenen Zeit anerkannten bewährten Hypothesen. Und wenn ich nur das betreibe, dann kann ich nicht zu einer allgemeinen Weltformel kommen. Das ist dann eben eine Kontingenzbewältigung, eine unerlaubte naturwissenschaftliche Kontingenzbewältigung. In der Biologie, das zweite Beispiel, da besteht genauso eine Diskrepanz zwischen solider biologischer Forschung und der Interpretation der vorliegenden Beobachtung. Und das Schlagwort Zufall und Notwendigkeit zeigt ganz deutlich die Nähe zum Kontingenzproblem. Für Darwin waren die beobachteten Veränderungen im Erbgut echte Kontingenzen, also von Erbgut hätte ich ja noch gar nicht sprechen können, also einfach die Veränderungen, das waren für ihn echte Kontingenzen. Er sah ja keine Möglichkeit einer wissenschaftlichen Erklärung. Aber nach der Entdeckung der Erbgesetze und der Entstehung der Molekularbiologie konnten die Veränderungen als Zusammenspiel von genetischen Mutationen zum Teil ja naturgesetzlich erklärt werden. Aber wenn dabei doch wieder von Ablesefehlern in der DNA oder sowas die Rede ist oder irgendwelche andere Ursachen vermutet werden, dann bleibt trotzdem immer noch ein Zufallsrest. Dieter Hattrup, der zum Schluss ja auch hier erwähnt worden ist, der und hier vor einiger Zeit auch referiert hat, der interpretiert diesen Rest als sogenannten echten Zufall, der durch seine fundamentale Bedeutung in der Quantentheorie zusammen mit einer eingeschränkten Notwendigkeit kausalen Denkens den Schlüssel dann zur Verständlichkeit der Wirklichkeit liefern soll. Und da eben der Zufall zugleich als Einfallstor der göttlichen und der menschlichen Freiheit gilt, führt ihn am Ende die Evolutionstheorie sogar zu einem Schöpfergott, ja zur gesamten Christologie. Sie kennen vielleicht sein Schlagwort, dass er Darwin zum Kirchenvater machen will. Nun, so sympathisch sein umfangreicher Versuch ist, die Vorstellung eines geschlossenen wissenschaftlichen Weltbilds als Mythos zu entlarven, also das muss man ja wirklich betonen, dass es das nicht gibt. So sympathisch das also ist, so bedenklich wird sein Vorgehen, wenn dabei molekularbiologische Erklärungsversuche des Zufalls in der Evolutionstheorie und stringtheoretische Versuche in der Quantentheorie apodiktisch ausgeschlossen werden. Es hat heute auch schon mal angeklungen mit der Stringtheorie, dass das etwas Unzumutbares wäre für die Physik. Aber ich meine, dass erst dann das Problem auftaucht, wenn man von Paralleluniversen spricht, die man prinzipiell nicht erfahrungsmäßig erleben kann. Aber die Stringtheorie als solche sollte man nicht gleich von vornherein als unmöglich betrachten, wie es beim Hattrup geschieht. Deswegen muss man dann also eben sagen, dass solche Eingriffe in die wissenschaftliche Diskussion so sehr an alte Strategien erinnern, einen Lückenbüßerfunktion auf Kosten der wissenschaftlichen Fortschritts zu verteidigen. Und letztlich stellt eben der Versuch Hattrups nicht nur eine durchaus vertretbare theologische Vermittlungsinterpretation dar, wie sie etwa hier geliefert worden ist, das ist also durchaus berechtigt, Vermittlungsinterpretation theologische durchzuführen, aber es ist eine Grenzüberschreitung, sobald ich dann die Wissenschaft in ihre Schranken verweise und sozusagen neue naturwissenschaftliche Prinzipien, halb naturwissenschaftliche Prinzipien zur Verfügung stelle. Der letzte Punkt, noch, den ich noch andeuten will, ist die Tatsache der Öffnung der Gegenwartsphilosophie für religionsphilosophische Kontingenzen. In der Philosophie des 20. Jahrhunderts gehören ja Kontingenzerfahrungen zu den alltäglichen Selbstverständlichkeiten und sie wurden ja in kulturkritischen Strömungen gerade gegen die Ansprüche einer autonomen Vernunft entworfen, die diese ganzen ontologischen Kontingenzbewältigungen ja bedeuten. Wenn ich also eine autonome Vernunft habe, dann kann ich die Kontingenzen beseitigen. Und deswegen ja auch diese hermeneutische These, wenn Subjekt und Gott gestorben sind, dann gibt es eigentlich bloß noch Kontingenzen. Ja, dann ist die Notwendigkeit weg. Heidegger, Derrida, Levinas und viele andere haben ja eine Kultur des Anderen entworfen und entwickelt. Das heißt genauer, einen Kult der negativen Vernunft, der Verneinung des Identischen, der Verneinung des Sagbaren, ja, der Verneinung des gesamten Seins, dann wenn Sie an die Geschickbegriffe oder das Sein mit Y bei Heidegger denken. Und auch das sind religionsphilosophische Kontingenzbegegnungen. Sie alle stehen in ihrem Verhalten zur Kontingenz der negativen Theologie nahe, in der die Rede vom Anderen unter dem Vorbehalt steht, dass diese Rede durch Sprechweisen geschieht, die nicht den logischen und den rationalen wissenschaftlichen üblichen Normen entsprechen. Das wurde ja heute auch schon angedeutet, dass eben Analogien, Metaphern und so etwas eine ganz große Rolle spielen. Nun, diese Schlussbemerkung noch, diese Charakterisierung philosophischer Sprechweisen als religionsphilosophische Kontingenzen bedeutet keineswegs eine inhaltliche Gleichsetzung mit religiösen Glaubensaussagen. Es ging mir jetzt nur darum, zu zeigen, dass religiöse Rede nicht von vornherein rückständiger, unglaubwürdiger und unzumutbarer ist als philosophische oder künstlerische Aussagen jenseits von streng rationalen und naturgesetzlich beschreibbaren Tatsachen. Also ich nur diesen Gesichtspunkt habe ich hier jetzt vorstellen wollen, und das ganze Projekt ist wesentlich umfangreicher, und das kann ich leider jetzt nicht darlegen, weil es eben auch mit früheren Veröffentlichungen zusammenhängt.